HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Bettina Twirsnik, Leiterin der Fantastischen Bibliothek Wetzlar. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Erstmal herzlich willkommen, Frau Twirsnik.
Dankeschön.
Die Fantastische Bibliothek in Wetzlar gibt es seit genau 30 Jahren. Sie haben von Anfang an die Leitung der Bibliothek übernommen und natürlich hat sie sich im Laufe der 30 Jahre sehr verändert. Sie sind außerdem sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe, haben in den 1980er Jahren den Verein Flüchtlingshilfe Mittelhessen mitgegründet. Und was das beides miteinander zu tun hat, wie Sie überhaupt zu den Märchen und der fantastischen Literatur gekommen sind, darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich auch darüber, wie vielfältig Ihr Aufgabenbereich ist. Frau Twirsnik, fantastische Literatur, das ist ein weiter Begriff, da gehört vieles dazu. Was genau?
Also wir haben uns entschlossen, also weil wir mal nachgeguckt haben, was versteht man eigentlich unter fantastischer Literatur und haben natürlich in der Sekundärliteratur, in der Fachliteratur geforscht und da gab es also 8 Professoren und 10 Meinungen und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen den maximalen Ansatz und sagen, wir sammeln alle Literatur, in denen mindestens ein handlungsbestimmendes Element nicht realistisch ist. Und das definieren wir dann als fantastisch und danach können sich dann alle Forscher dieser Erde die Köpfe zerschlagen und sagen, okay, nein, das passt doch gar nicht und das passt gar nicht. Wir stellen das erstmal zur Verfügung. Also wirklich Bücher von Märchen bis Science Fiction. Alles, was, wie gesagt, ein handlungsbestimmtes Element hat, das es eben eigentlich nicht gibt.
Also Utopie auch zum Beispiel.
Ja, natürlich, ja.
Science Fiction. Harry Potter fällt einem sofort ein.
Ja,
der Ringe
natürlich.
Fällt einem sofort ein. Gibt es so einen Bereich, der Sie am meisten interessiert?
Ja, bin eigentlich so eher so diese Literatur der Romantik. Die finde ich wahnsinnig spannend, weil die nämlich im Gegensatz zu dem, was man immer so denkt, was Romantik ist, sehr, sehr politisch auch war und mit, sagen wir mal, sehr versteckter Staatskritik auch war. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Also ich bin eher so auf diese Romantik- und Fantasy-Schiene, während mein Kollege so die Hard Science Fiction so nimmt. Und so sind wir eigentlich in der Bibliothek. Jeder hat so ein bisschen sein Spezialgebiet und so haben wir lauter Experten eigentlich für verschiedene Bereiche. Und das ist sehr, sehr schön, ja, weil wir natürlich auch dadurch sehr, sehr aktiv teilnehmen können an jeder Diskussion, die literarisch eben auf dem Feld der Fantastik geführt wird.
Die Fantastische Bibliothek in Wetzlar, wer kommt denn zu Ihnen?
Ja, das ist genauso weit gefächert wie das Gebiet als solches. Also wir versuchen, die Bibliothek so zu gestalten, auch schon rein räumlich, dass zu uns schon Kinder kommen können, so im Pampers-Alter. Wir haben auch schon so ganz viele pädagogische Konzepte, damit man eben schon Mütter natürlich mit ihren Kindern dann reinlockt. Und dann natürlich das weite Gebiet derjenigen Menschen, die einfach gerne lesen. Das gibt's ja heute auch noch, ja. Und die Menschen, die darüber forschen müssen, die das also sozusagen qua Amt machen müssen. Oder Menschen, die es machen wollen. Also es gibt ja Menschen, die haben so einen gewissen, ja, Drang dazu, alles zu lesen, was es auf einem Gebiet gibt. Ja, das war bei mir in so einer Phase, wo ich mal so Karl May gelesen habe. Ja, aber es gibt Menschen, das dauert ein bisschen länger und die wollen alles lesen. Die sind sozusagen so diese Bücherfresser, die sozusagen sich dann durch ein Gebiet durchfressen. Also eigentlich alle Menschen quer durch alle Altersklassen auch. Und das ist das Schöne daran, dass man, wie gesagt, Menschen trifft, ja, von denen man auch nicht wusste, dass sie das gerne lesen. Und es kommen Menschen zu uns, die eigentlich auch nicht wussten, dass sie sowas gerne lesen. Also wenn sie bei uns dann den Faust entdecken, dann sagen viele, aha, sie haben ja auch richtige Bücher.
Den gibt's bei Ihnen auch.
Ja, natürlich, Faust 2 ist ein rein fantastisches Werk, ja.
Als vor 30 Jahren die ersten fantastischen Bücher nach Wetzlar kamen, da hat wahrscheinlich niemand von Ihnen gedacht, dass ich das mal zu so einer großen Sammlung ausweiten würde. Es sind ja inzwischen fast 300.000 Bücher, 291.000 Bücher, die mittlerweile bei Ihnen gesammelt sind und damit die weltweit größte zugängliche Sammlung an fantastischer Literatur. Wie kam das gerade nach Wetzlar?
Ja, das ist natürlich nicht meine Schuld, also ausnahmsweise mal nicht meine Schuld, sondern die meines Kollegen Thomas Leblanc. Der ist Wetzlarer Ureinwohner und selber Science-Fiction-Schriftsteller und auch Verleger und Forscher. Also er hat auch sehr viel journalistisch darüber gearbeitet und hat dann die Wetzlarer Tage der Fantastik gegründet. Das war dann 1980. Hat also Menschen eingeladen aus diesen ganzen Gebieten, die sich mit fantastischer Literatur beschäftigen. Und das war ja damals in den 80er Jahren noch, also das fasste man ja nicht gerne an. Ja, das war auch die Schmuddelliteratur, also die Flucht- und Schundliteratur. Und hat die Menschen eingeladen, um sich einmal im Jahr zu treffen und auszutauschen. Und das wurde danach so eine riesige Veranstaltung, die Wetzlarer Tage der Fantastik, also eine mehrtägige Konferenz. Und als ich dann dazu stieß, das war dann im Jahr 86, war ich ganz normale Bibliothekarin an der Stadtbibliothek. Und dann kam Herr Leblanc und fragte dann, ob man mal so ein Regal frei machen könnte, um da mal die Autoren, die jedes Jahr nach Wetzlar kommen, deren Bücher auch auszustellen. Autoren sind ja auch ein bisschen eitel, sie wollen ja auch ihre Bücher sehen. Und damals habe ich also völlig unbedachterweise Ja gesagt. Nichts ahnend, dass Herr Leblanc also beste Kontakte in alle Verlage hatte, selbige anschrieb und sagte, wir in Wetzlar sammeln jetzt fantastische Literatur. Damals, als in dieser Schund- und Schmuddel-Literaturzeit, waren die Verlage gottsfroh, dass es jemanden Doofen gab, der das sammelte, haben ihre gesamten Lager geräumt und wir hatten nach 3 Wochen 10.000 Bücher. Und das war natürlich dann mit dem einen Regal nicht mehr getan. Und so wuchs und wuchs diese Bibliothek, die dann als Spezialbibliothek sich dann sozusagen dann offerierte. Das bedeutet, wir sammeln alles, ganz egal, ob es jetzt gute Literatur oder wirklicher Schund ist. Das ist uns völlig egal. Hauptsache, es entspricht diesen Kriterien. Und wir sammeln diese Bücher auch in doppelter Ausführung, damit man ein Exemplar ausleihen kann und das andere Exemplar dann als Präsenzexemplar dasteht. Weil zu uns kommen Menschen aus der ganzen Welt, die... Wie gesagt, wir sind die Einzige, die öffentlich zugänglich ist und bei der man die Primärliteratur eben dann auch findet.
Also zuerst in der Stadtbibliothek Wetzlar, ein Regal, es wurde schnell viel mehr. Und dann haben Sie Räumlichkeiten gefunden, in denen Sie dann auch lagern konnten?
Ja, ja. Also am Anfang war das also in der ehemaligen Polizeistation. Also wir hatten so vergitterte Fenster vor den Türen. Und also das war natürlich sehr schnell zu eng. Dann lagerte, also der Großteil der Bücher lagerte dann dem Oberbürgermeister auf dem Kopfe, sozusagen im Rathaus. Und als das dann so langsam zu knarzen anfing dann und die Bücher immer schwerer wurden, dann sind wir in ein Gebäude umgezogen, eine ehemalige Druckerei. Und als die zu klein war, sind wir Gott sei Dank endlich in eine Staatsimmobilie umgezogen. Das war zu der Zeit, als wir dann auch uns entschlossen hatten, als große Bibliothek uns selbstständig zu werden, also eine eigene Stiftung zu werden. Denn das muss man ja auch mal ganz klar sagen, in einer relativ kleinen Stadt wie Wetzlar, der Trend zur Zweitbibliothek ist nicht so ausgeprägt. Ja, also wer bezahlt schon gerne 2 Bibliotheken? Und haben uns entschlossen, selbstständig zu werden und haben dann vom Land Hessen, durch Zufall wurde das Staatsbauamt frei. Und das war ein wunderbares Gebäude, was auch, sagen wir so rein technisch, von den technischen Daten her, sehr viele Bücher aushält. Denn Wetzlar ist eine kleine Stadt mit sehr viel Fachwerk, da kann man keine Bücher lagern. Und dieses Gebäude ist ein wunderbar stabiles Gebäude, in dem man auch wirklich Bücher lagern kann.
An was man alles denken muss.
Ja, natürlich.
Gar nicht auf die Idee gekommen.
Bücher sind einfach ein schweres Geschäft.
Ja. Und dieses Gebäude ist auch sehr groß.
Ja, wunderbar. 1800 Quadratmeter und da konnten wir uns endlich mal ausbreiten. Es gibt viele verschwiegene Räume, aber das waren alles mal kleine Büroräume, durch die wir jetzt so einige Gänge geschaffen haben. Aber es gibt sehr viele Ecken, in die man noch so stoßen kann. Und jeden Abend müssen meine Kollegen eine halbe Stunde durchs Haus laufen, um wirklich zu gucken, ob sich noch irgendjemand hinter den Regalen irgendwie nicht versteckt hat, aber dort eben, wie gesagt, versunken ist in die Bücher.
Und Sie haben den einzelnen Räumen unterschiedliche Themen gegeben?
Ja, natürlich. Also als Bibliothek muss man sich natürlich so ein bisschen systematisieren und haben das dann so ein bisschen eingeteilt, dann, damit man sich zurechtfindet. Also weiß, wo Science Fiction, Fantasy, die Märchen sind. Wir haben einen wunderbaren orientalischen Märchenraum jetzt eingerichtet, also wo man die ganzen orientalischen Märchen hat. Wir haben eine zauberhafte Sammlung alter 1001 Nachtausgaben geschenkt bekommen von einem Sammler aus München. Und das haben wir jetzt einen angemessenen Platz, wo man sich auf dem Teppich sitzen kann und dann diesen Büchern lesen kann.
Also es lohnt sich wirklich, zu Ihnen zu kommen, das kann ich nur bestätigen. Jetzt ist es so, am Anfang kamen ganz viele Bücher. Wie ist es heute? Ich kann mir vorstellen, dass der Bestand noch weiter wächst, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell wie am Anfang.
Ja, Gott sei Dank, das wäre ja ganz furchtbar, wenn es genauso schnell wachsen würde. Aber es kommt regelmäßig zu. Also man braucht ja nur einmal über die Buchmesse zu gehen, um zu wissen, ja, was alles produziert wird. Wir sind dazu angehalten, wir sind eine Spezialbibliothek. Wir bekommen sozusagen freiwillig von den Verlagen immer 2 Exemplare zugeschickt, wie so eine freiwillige Selbstabgabe, so eine Pflichtabgabe. Und wir müssen sie natürlich dann auch dann ausstellen. Das heißt, wir haben jetzt schon die Türstürze überbaut und haben also Regale in schwindelnde Höhen gebaut, weil wir als sozusagen Spezialbibliothek auch eine Archivaufstellung machen können. Das heißt, wir müssen nicht so viel Platz lassen, wie man es in einer normalen öffentlichen Bibliothek machen müsste.
Wie verstehen Sie Bibliothek heute? Was ist die Aufgabe einer Bibliothek?
Ja, das finde ich auch ganz interessant, dass Sie die Frage stellen, weil Bibliothek hat sich natürlich sehr viel verändert. Also eine Bibliothek ist sozusagen ein neutraler Treffpunkt geworden für eigentlich ganz, ganz vieles. Also es gibt, glaube ich, keine Bibliothek, die kein Café mehr hat und einen Wickelraum hat und so etwas. Also wir sammeln wirklich nur Printmedien, aber da auch Kalenderblätter und so Fanzeitschriften und alles Mögliche, was irgendwie gedruckt ist. Viele Bibliotheken heutzutage haben ja eine riesige technische Abteilung. Also es geht dann gar nicht mehr, ohne dass man den WLAN-Anschluss zu irgendwelchen Sachen noch benutzt. Wir sind da sehr, sehr altmodisch und sagen, okay, wir sammeln wirklich die gedruckten Dinge. Und wir machen ganz viel aus den wunderbaren Räumen. Und das sind verschiedene Themen. Also wir machen eine pädagogische Arbeit, die Flüchtlingsarbeit, dann die wissenschaftliche Arbeit. Also wir können diese wunderbaren vielen, vielen Räume sehr gut nutzen. Und das möchte ich auch, dass wir also keine Bibliothek sind, die darauf wartet, dass Leute kommen, sondern dass wir sozusagen so diese Komm- und Geh-Struktur einfach mal ausgetauscht haben. Das ist zwar heute in allen Bibliotheken so, aber wir haben natürlich das große Prä, dass wir uns einrichten können, wie wir wollen. Ja, also wir müssen niemanden zu fragen. Ja, also ich und Herr LeBlanc, wir sind sozusagen die Chefs der Bibliothek. Wir sind da Vorstand und wir können das einfach entscheiden. Das heißt, wir haben überall kleine Kuschelecken eingerichtet. So kann man bei uns einfach verweilen und bleiben. Und auch wenn man kein Buch liest.
Ich schlage vor, wir machen die erste Musik. Sie haben uns einiges mitgebracht. Und das ist jetzt eine Musik, die wir hören. Da haben Sie auch einen ganz persönlichen Bezug dazu.
Ja, das ist Mozart, den ich sowieso sehr liebe. Und mit einem Trio, in dem mein Vater Klarinette spielt. Mein Vater ist Musiker und Klarinettist und das ist eines meiner Lieblingsstücke.
Das war der Anfang des Kegelstadt-Trios, der Anfang des Andantes aus dem Kegelstadt-Trio von Wolfgang Amadeus Mozart. Und mitgespielt hat der Klarinettist Gerd Starke. Gerd Starke ist der Vater von Bettina Twirsnik, die heute zu Gast ist in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Twirsnik, da werden wahrscheinlich Kindheitserinnerungen auch wach. Ihr Vater ist Klarinettist und zu Hause hat die Musik eine große Rolle gespielt?
Ja, also wir hatten eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung und da kam man nicht umhin, dass Musik dauernd gemacht wurde. Und das, also ich habe wirklich ein großes Glück gehabt, also in einem Musikhaushalt aufzuwachsen, das ist wirklich ein großes Glück.
Sie sind in München aufgewachsen, aber nicht dort geboren.
Das stimmt, ja. Ich bin in Dresden noch geboren. Das war also noch vor der Mauer, also so lange gibt's mich auch schon. Ja, das ist auch schon, sind schon historische Zeiten. Aber Gott sei Dank, und da bin ich meinem Vater auch sehr, sehr dankbar, er hat etwas wahrgenommen, was es damals in der DDR gab, bevor es die Mauer gab. Es gab die Möglichkeit für Staatspreisträger, und er war also ein Staatspreisträger, gab es die Möglichkeit, wenn man irgendwo in der Welt eine seinem Talent angemessenere Stelle als in der DDR zu finden, dann durfte man legal ausreisen. Und das war der Vorteil, dass man auch legal wieder einreisen durfte dann. Mhm. Und mein Vater musste aus politischen Gründen, also er hat gesagt, wir müssen hier raus, das war absehbar. Das war dann 57. Wir müssen hier raus und das wurde auch ziemlich eng. Mein Vater hat einem Kollegen aus Budapest einen falschen Pass besorgt, sodass er in die Schweiz fliehen konnte und das sollte aufgedeckt werden so langsam. Und deswegen hat er gesagt, ich nehme die erste Stelle, die es gibt. Es gab also Angebote von Stellen im Orchester in Reykjavik, in Dublin und in München. Und meine Mutter war doch sehr froh, sie war damals schon hochschwanger mit meiner Schwester, dass es dann München wurde.
Und er ist dann an der Staatsoper München gewesen.
Genau, erst an der Staatsoper und dann später dann beim Bayerischen Rundfunk, ja. Und wie gesagt, damals war es eben, also wir hatten eine kleine Dreizimmerwohnung und dann nach der Mauer, wir lebten immer sehr, sehr beengt und es kamen dann sehr viele Flüchtlinge zu uns.
Das heißt, Ihr Vater hat dafür gesorgt, dass die dann bei Ihnen unterkamen?
Ja, aus der DDR? Das war natürlich so, dass erstmal natürlich die ganzen Anverwandten, die dann geflohen sind, erstmal natürlich dann, also über dieses Friedland, was ja damals noch eine große Aufnahmelage war, dann natürlich dahin ging, wo man jemanden kannte. Und mein Vater hatte ja damals schon eine Stelle. Aber wie gesagt, wir waren in einer kleinen Wohnung. Aber als Kind empfindet man das ja überhaupt eigentlich gar nicht so schlimm. Also wir hatten immer ausreichend Onkels und Tanten, die irgendwo in dieser Wohnung waren. Und es wurde immer schrecklich viel Musik gemacht. Also insofern haben wir das nicht als schlimm empfunden. Aber was wir damals wirklich schon mitbekommen mitbekommen haben, war die Tatsache, dass es ganz furchtbar ist, wenn man sein Land verlassen muss und dann nicht, wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren kann. Weil alle, die dann geflohen sind nach 1960, durften ja dann erst bis lange in die 70er Jahre auch gar nicht zurückkehren. Also die wussten gar nicht, ob sie jemals ihre Eltern oder Frauen und Kinder jemals wiedersehen. Und das haben wir schon sehr, sehr früh mitbekommen, wie schrecklich das war. Und später ist mein Vater dann auch in ein Komitee eingetreten dann, das politische Häftlinge freigekauft hat. Also ein politischer Häftling kostete 10.000 Mark damals. Und da hat mein Vater sich sehr engagiert, besonders eben für Künstler. Und die kamen dann irgendwann, nächtens dann auch irgendwann immer so zu uns. Und wir haben schon sehr schnell mitbekommen, ja, was es bedeutete, in einem Land aufzuwachsen, in dem man eben nicht gefoltert werden musste. Und also wir wussten das sehr, sehr schnell, dass es ganz klar war, das war so selbstverständlich, man muss diesen Menschen helfen. Also deswegen bin ich mit Flüchtlingen groß geworden.
Und deswegen engagieren Sie sich heute auch in
Flüchtlingshilfe. Genau, also ich habe das irgendwie mit der Muttermilch wirklich eingesogen. Ja, das war selbstverständlich. Und das war auch diese schöne Selbstverständlichkeit von meinen Eltern. Also wenn ich mir das heute bedenke, für meine Mutter mit zwei kleinen Kindern und immer die Wohnung voller Flüchtlinge, das muss furchtbar gewesen sein. Aber es war selbstverständlich, dass man das tat. Und diese Selbstverständlichkeit, die habe ich mir, glaube ich, auch bewahrt. Ja.
Ja, es hätte ja auch ganz anders laufen können, dass Sie dann empfunden haben, nee, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Und das Gegenteil hätte passieren können.
Stimmt, hätte auch passieren können.
Hätte auch passieren können. Aber Sie sind heute so aktiv in der Flüchtlingshilfe wahrscheinlich, ja, weil Sie das so erlebt haben und weil Sie die Notwendigkeit erkannt haben und haben dann auch vor über 30 Jahren den Verein Flüchtlingshilfe Mittelhessen mitgegründet.
Genau, als ich nach Wetzlar kam, also war das völlig klar. Damals kamen die ersten Flüchtlinge aus dem Iran-Irak-Krieg danach nach Wetzlar und dann war es für mich klar, ja, da
engagiere ich mich.
Ja, klar.
Ja, und Sie haben vorhin schon so ein bisschen mal anklingen lassen, Flüchtlinge in der Bibliothek. Sie haben viel Platz dort. Sie haben gesagt, 1800 Quadratmeter Platz hat die fantastische Bibliothek in Wetzlar, die Sie leiten. Und war da gleich der Gedanke, ja, den Raum können wir doch, ich habe vorhin gefragt, was ist Bibliothek heute, das können wir doch auch nutzen, um Flüchtlinge dort einen Raum zu geben?
Ja, also es war ganz selbstverständlich. Wir haben uns dann schon immer engagiert, aber natürlich nach der großen Flüchtlingswelle, wie man ja so schön sagt, 2015, war es dann ganz klar, dass man es in größerem Stil aufbauen musste. Und da haben wir natürlich auch, also wir haben ja auch ein Gästezimmer, das wir dann sofort für Flüchtlinge dann eben freigegeben haben. Wir haben also bis zu 17 Sprachkurse ehrenamtlich geleitete in der Bibliothek, in den verschiedenen Räumen immer. Wir machen viele Projekte für Frauen, für Flüchtlingsfrauen mit Kleinkindern, die wir dann in der Bibliothek betreuen. Also es läuft einfach ganz viel und wir haben natürlich auch unseren Buchbestand angeglichen. Also wir haben jetzt ganz viele Bilderbücher in Arabisch und in Farsi und in Tigrinya. Also praktisch die Sprachen, die wir vorher nicht so im Blick hatten, ja, als zweisprachige Bilderbücher. Und wir schaffen sehr viele Bücher an. Das gibt so eine Reihe leichter Lesen, in dem einfach die Weltliteratur in einfacherer Sprache, die dann Flüchtlinge, die schon relativ gut Deutsch lesen können, dann eben auch lesen können. Und so haben wir uns also mitverändert sozusagen, so wie eigentlich die ganze Gesellschaft sich auch mitverändert hat mit den Flüchtlingen. Aber es war schon immer ein Thema, frei für alle Menschen zugänglich zu sein. Und das gab schon immer ja, viele Migranten. Also wir hatten ja auch schon russische Menschen, die bei uns viele türkische Menschen, die dann auch in die Bibliothek gekommen sind. Und wir haben unseren Bestand einfach auch daraufhin ausgerichtet, dass sie auch dort in ihren Sprachen was finden.
Passt ja auch zum Thema Märchen aus aller Welt.
Ja, natürlich.
Sprechen Sie verschiedene Sprachen?
Ja, also das ist natürlich immer, was heißt sprechen. Also ich lerne viele Sprachen, ja, ob ich sie dann wirklich gut spreche. Also ich wollte schon immer Russisch lernen. Das war schon so mein, als ich das erste Mal Puschkin gelesen habe, so in dieser Romantikphase dann, da habe ich mir geschworen, ich will mal dieses im Original lesen. Das habe ich also nie ganz geschafft, aber ich verstehe Russisch, ja, und versuche immer wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das zum Beispiel, dann war ich ganz oft in Litauen gewesen, weil wir da so eine Kooperation mit der Litauischen Nationalbibliothek nach dieser Wende dann 1991 bekommen haben. Ich habe dann auch Litauisch angefangen zu lernen, aber das ist ein sehr schwieriges Unternehmen, weil das eine sehr schwierige Sprache ist. Ja, also natürlich abgesehen mal von Englisch und Französisch, dann ein bisschen Italienisch. Also das, ja, mir macht es einfach Spaß, ja.
Ja, Sie sind ja auch umgeben von vielen Sprachen, dann, wenn Sie in der Flüchtlingshilfe aktiv sind und so viele Menschen auch aus aller Welt zu Ihnen kommen, dann ist es natürlich auch sehr hilfreich, verschiedene Sprachen zu sprechen. Und Sie werden wahrscheinlich auch viele Schicksale miterleben, Menschen, die zu Ihnen kommen und die Sie auch länger begleiten.
Ja, also was wir auch gemacht haben, die Bibliothek zu öffnen für dreimal wöchentlich 2 Stunden eine offene Beratungszeit. Das heißt, da können Menschen einfach hinkommen mit allen ihren Problemen. Und das mache nicht ich, sondern wir haben jemand eingestellt von der Flüchtlingshilfe, der auch Arabisch spricht und wir haben Übersetzer in verschiedenen Sprachen dann auch, die da sind. Aber natürlich, wenn es dann darum geht, wo kann man seine Kontakte nutzen, weil ich natürlich innerhalb von 30 Jahren viele Kontakte habe, auch in Politik oder auch in die verschiedenen Ämter, dann bekomme ich das natürlich immer mit und dann werde ich gefragt. Das heißt also, ja, ich kann da leider, muss ich sagen, mitreden mit in allen Schattierungen, was es da so gibt. Und das ist wirklich so, dass ich denke, diese Empathiefähigkeit, also manchmal denke ich dann auch, jetzt muss ich einfach mal nach Hause gehen, weil man natürlich sehr viel mitbekommt und sehr viel Hintergrund natürlich mitbekommt. Weil das, was man manchmal einfach nur noch leisten kann, ist zuzuhören. Man kann eigentlich gar nicht, manchmal gar nicht sehr viel machen, aber zuzuhören und jemand das Gefühl zu geben, ich sehe dich, ich höre dich, ich kann an diesem fruchtbaren Schicksal nichts ändern, aber ich nehme dich wahr. Aber das kostet natürlich auch Kraft, ja. Aber ja, das, ich glaube, das ist das, was wir tun können.
Das ist das Wichtigste wahrscheinlich. Ne? Sie haben uns ein Lied mitgebracht von einem Syrer, der auch über die Fantastische Bibliothek, glaube ich, ein gutes Sprungbrett auch bekommen hat. Bayan Ahmad heißt er und wir hören uns das erstmal an.
روش یا خودی بو سرس ببو نه روش یا خودی بو
کوبانی سو هات Bayan Ahmad dieses Lied genannt, sein Lied. Bettina Twirsnik zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben diese Musik mitgebracht.
Also Bayan Ahmad kommt aus Kobane. Das ist ja diese Stadt, die 2015 praktisch komplett zerstört worden ist. Und er saß also in der Bibliothek, er hat damals auch in dem Gästezimmer gewohnt und war natürlich komplett verzweifelt. Er wusste nicht, was mit seiner Familie ist und was sagt man so jemandem? Also man kann eigentlich gar nichts sagen, außer mitzuweinen. Und dann habe ich gesagt, sag mal, du spielst doch Musik, ja, du singst doch auch. Dann mach ein Lied daraus. Und das ist dieses Lied Kobane, also praktisch also eine Hommage an seine zerstörte Heimatstadt gewesen.
Um das zu verarbeiten.
Ja.
Hat er danach noch weiter Musik gemacht?
Ja, macht weiter Musik. Und das, also natürlich jetzt nicht beruflich, ja. Also er hat jetzt eine tolle Stelle. Also er ist inzwischen jetzt, seine Familie haben wir auch ausreisen lassen. Also ich hatte ja auch mal so ein Projekt angeleiert, so ein hessisches Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge und da haben wir Flüchtlinge herausgeholt aus Syrien und unter anderem seine Familie mit. Und die sind jetzt auch alle da und alle studieren und er selber hat also bei Rittal eine wunderbare Stelle bekommen. Also jetzt ist eigentlich alles gut, ja.
Ja, wunderbar. Er hat ja auch studiert vorher und
ja.
Aber nicht alle Schicksale gehen so gut aus. Ne?
Nein,
aber das ist jetzt hier
nicht.
Mal ein sehr positives Beispiel dann. Frau Twirsnik, wir haben vorhin über Ihren Vater gesprochen, der Klarinettist ist. Sie stammen aus einer Musikerfamilie und Sie haben ja auch unter anderem Musikwissenschaft und Bibliothekswissenschaft studiert. Die Musik ist es dann nicht geworden.
Also es war ein sehr rationaler Gedanke, denn als Musikwissenschaftlerin, außer man arbeitet jetzt beim Hessischen Rundfunk, ja, es ist ganz schwierig, immer eine Stelle zu bekommen. Und meine praktische Mutter hat damals gesagt, ja, also Bibliothekarin, das ist doch was Handfestes. Aber ich habe dann dieses Nebenfach studiert und habe dort auch meine Diplomarbeit praktisch in Musikwissenschaft, praktisch in meinem Hobby dann geschrieben. Also insofern habe ich das dann eben auch ein bisschen zu meinem Beruf machen können. Aber ich mache das nicht professionell, nein.
Aber die Bücher sind es geworden und sind es heute noch. Ihr Name, Bettina Twirsnik. Bettina ist ja noch deutsch. Twirsnik hat nur ein Vokal, auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört. Es gibt nur einen Vokal bei, glaube ich, 7 Buchstaben, wenn ich richtig gezählt habe. Was ist das für ein Name?
Ja, das ist ein angeheirateter Name. Das ist ein tschechischer Name, also von meinem Ex-Mann. Und der heißt auf Deutsch Hartmann. Also war auch Deutscher. Ja, also das waren irgendwelche dunklen Vorfahren, die irgendwie aus dem tschechischen Gebiet kamen. Ja, das ist also sehr witzig, weil ich bin, wie gesagt, die einzige Trägerin noch mit meiner Tochter und, wie gesagt, meinem Ex-Mann. Die diesen Namen haben in Deutschland. Und man muss natürlich immer dieses erklären, ob da nicht doch noch ein Vokal fehlt oder so, oder was diese Buchstabenkombination so sein soll.
Und Sie haben aber den Namen dann behalten, weil Ihre Tochter auch so heißt.
Ja, ich wollte nicht anders heißen als meine Tochter. Das fand ich irgendwie doof. Und außerdem hatte ich mich dann irgendwie dran gewöhnt, irgendwie, ja, dass man über diesen Namen stolpert. Ja.
Sie haben in Stuttgart studiert und sind dann seit 84 in Wetzlar.
Seit 86 in Wetzlar
und dort dann erstmal in die Stadtbibliothek gegangen. Und jetzt leiten Sie die Fantastische Bibliothek. Also immer in Wetzlar, dann seitdem geblieben. Ist das eine gute Entscheidung gewesen?
Also das hätte ich mir nie träumen lassen. Ja, ich bin eigentlich von München dann nach Hamburg gegangen. Also dann nach Nürnberg und Stuttgart war eine Zwischenstation, dann Hamburg und von Hamburg dann nach Wetzlar. Ich wusste gar nicht, wo Wetzlar liegt eigentlich. Das war so aus dieser Trennungssituation heraus, dass ein Freund sagte, du, ich habe da jetzt hier noch eine Wohnung frei da in Wetzlar. Ich wusste überhaupt nicht, wo das liegt. Und als ich dann ankam und dann, man kommt mir am Bahnhof so bei Buderus dann so an, dachte ich, um Gottes Willen, und hier soll Goethe gewesen sein. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Aber irgendwie, wenn man dann auch ein Kind großziehen muss und mit einem nicht so üppigen Gehalt als Bibliothekarin, ist es wirklich ganz angeraten, in einer kleineren Stadt einfach zu leben. In München hätte ich mein Gehalt gleich als Miete überweisen können. Also das wäre ganz unmöglich gewesen. Und so bleibt man dann einfach hängen. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn man etwas aufbaut wie diese fantastische Bibliothek, die Wege sind natürlich sehr viel kürzer in kleineren Städten. Und so traf man halt den Oberbürgermeister auf dem Markt am Samstag. Also es ist schon sehr viel einfacher, etwas aufzubauen in einer kleineren Stadt.
Jetzt ist das ja nicht mehr an die Stadt angegliedert. Sie haben sich sozusagen abgekoppelt von der Stadt. Das Ganze muss finanziert werden. Sie haben schon die Stiftung erwähnt. Es gibt die Stiftung Fantastische Bibliothek. Wie läuft das heute? Sie haben noch viele Mitarbeiter.
Ja, also wir sind insgesamt über 20 Menschen, aber 10 davon werden relativ anständig bezahlt. Und der Rest, da muss man sich dann halt so um irgendwelche Zuschüsse bemühen oder sind ausgenutzte Studenten und Praktikanten. Und sagen wir, unser Putzdienst wird von Flüchtlingen übernommen. Also wir müssen uns selber ernähren sozusagen. Wir sind eine eigene Stiftung. Das heißt, wir müssen uns ums Klopapier genauso kümmern wie um die Buchbeschaffung. Aber normalerweise läuft das ganz gut, weil eine Stiftung, also man lebt ja von den Zinsen dessen, was man als Stiftung hat. Wir sind also Millionäre. Aber da es keine Zinsen gibt, haben wir leider von diesen Millionen gar nichts. Und wir müssen sehr viele Projekte machen, um zu schauen, dass man dann Geld reinbekommt. Natürlich bekommen wir auch von der Stadt Wetzlar natürlich auch einen Sockelbetrag. Das ist ganz klar, weil wir natürlich auch eine öffentliche Aufgabe für die Stadt auch dann machen. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt uns völlig abgekoppelt haben. Aber das ist immer so eine Quadratur des Kreises. Also manchmal habe ich so die Dollarzeichen im Blick und überlege dann, okay, welches Projekt machen wir jetzt, wo der Arbeitseinsatz nicht sozusagen den Ertrag dann auffrisst. Man muss ja die Leute auch bezahlen, ja. Man muss ja wirklich schauen, ja, wie kommt man über die Runden finanziell.
Also Sie brauchen immer wieder neue Ideen. Und Sie haben ja auch eine Weiterbildung gemacht zur Multiplikatorin für Sprache und Literacy. Hatte ich noch nie vorher gehört. Ja. Was macht man da?
Ja, das ist, das Land Hessen hat ja unter anderem, wie andere Bundesländer auch, einen sogenannten Bildungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren, also praktisch dann, nachdem die PISA-Ergebnisse so schrecklich waren, hat man diese Bildungspläne aufgelegt. Und ich habe mich ausbilden lassen nochmal. Das war also auch nochmal interessant, so im hohen Alter nochmal die Schulbank zu drücken als Multiplikatorin. Das heißt, ich schule sämtliche pädagogische Fachkräfte, also die Menschen, die an Kindern herumwursteln sozusagen, die schule ich dann für dieses neue pädagogische Denken und dieses, sag mal, die andere Herangehensweise an Sprache, das Thema Mehrsprachigkeit auch. Dann natürlich kommt die ganze, im Zuge der Flüchtlinge, Arbeit natürlich auch als Expertin, wie gehe ich mit Eltern mit Fluchthintergrund dann eben um und mit Kindern. Und da schule ich sozusagen flächendeckend in ganz Hessen, reise ich herum, und das bezahlt das Land Hessen auch, und zwar nicht schlecht, ja. Diesen Einsatz praktisch für Fortbildungen für Lehrer und für Erzieher.
Wie viele Stunden Ihres Lebens verbringen Sie in der Bibliothek beziehungsweise mit Ihrem Beruf? Wenn man Sie so sprechen hört, dann denkt man, Sie sind da, das ist Ihr zweites Zuhause. Und bleibt da noch viel Freizeit eigentlich übrig?
Ja, das stimmt. Ja, also Freizeit ist also wenig. Aber dadurch, dass ich ja auch in der Freizeit gerne lese, empfinde ich das jetzt gar nicht als so ein großes Problem. Und ich reise auch gerne. Also insofern, ich mache jedes Mal nach einer Schulung, wenn ich irgendwo in einem Ort war, was weiß ich, bei Fulda, dann schaue ich mir hinterher auch mal diesen Ort an und gehe nochmal in die Kirche, sodass ich so das Gefühl habe, ach, ich tue so, als wäre ich jetzt mal, als wäre das ein Urlaubstag irgendwo. Aber natürlich habe ich dann 8 Stunden schon gearbeitet. Aber wenn man den Beruf gerne macht, das ist ja wie überall, ja, dann empfindet man das nicht so als großes Problem. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich reise auch sehr viel. Also wenn ich dann weg bin, dann bin ich auch ganz weg.
Mhm. Wo denn hin? Wo fahren Sie am liebsten hin?
Ja, also ich reise gerne auch ganz weit weg. Also zum Beispiel in den Iran reise ich sehr gerne. Da war ich jetzt schon 3-mal gewesen. Und das sind natürlich schon wirklich so ganz ferne Länder, aber ich war noch nicht, sagen wir so, in Südostasien und so etwas. Aber das sind so, ich habe es gerne so in Kulturen zu reisen, die mir nahe liegen. Und da habe ich gemerkt, also sagen wir, diese ganze iranische oder diese arabische Kultur, das liegt mir sehr. Und ganz Osteuropa. Also da bin ich auch schon sehr viel rumgereist in ganz Osteuropa. Und das finde ich auch immer sehr spannend, weil das, sagen wir so, erstmal nicht so touristische Ziele sind. Also ich bin immer ungern so als Touristin, sondern fahre lieber dahin, wo ich auch Leute kenne oder dort eben, wo man eben nicht so im Hotel unterkommt, sondern irgendwo bei anderen Leuten. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend.
Bleiben wir nochmal beim Iran. Wie ist das da, als Frau hinzureisen?
Ja, das ist immer die typische Frage. Ja. Musst du dann da einen Schal tragen?
Zum Beispiel, das ist klar, ne?
Ja,
das
natürlich. Gehört dazu. Und natürlich auch, sagen wir mal, sich so anziehen, dass eben alle Körperteile bedeckt sind. Ja, also ich habe dann so ein Kleid mir gekauft oder zwei Kleider, die einfach so, also Hängekleider, die man also, wo die Knöchel bedeckt sind und die Ärmel bedeckt sind. Und dann zieht man halt immer so wunderschöne Tücher an, die gibt es ja in hellen Mengen. Ja, also ich finde es jetzt nicht ganz furchtbar. Es ist ja nicht so wie in Saudi-Arabien, dass ich mein Gesicht verhüllen muss oder so ganz schwarz kleiden muss. Es ist schon relativ frei geworden im Laufe der Jahre. Ich war jetzt im Mai das letzte Mal da. Da habe ich schon gesehen, dass das sehr, sehr, sehr viel freier wird. Ja, und die Frauen schon, sag mal, diese Schals rutschen dann zufällig immer mal so runter. Und das ist schon sehr viel freier geworden. Ja, also es ist eine sehr brisante Situation jetzt dort im Iran. Also ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal hinreisen kann, aber ich hoffe das, ja, weil ich schon sehr viele Freunde da gewonnen habe.
Und sie hat nochmal gesagt, das ist das Land, dass sie am liebsten reisen und die Menschen nehmen einen auf, das hätten sie so noch nicht erlebt.
Ja, also das sagt allerdings jeder. Also ich habe schon viele Reiseberichte gelesen, alle sind ganz fasziniert davon, wie unspektakulär freundlich die Menschen sind. Also man, überall, wo man hinkommt, wird man einfach begrüßt, ja. Also jeder Polizist, dessen man ansichtig wird, legt die Hand aufs Herz und sagt, welcome to my country. Ich fände, das wäre eine gute Methode, auch mal in Deutschland einzuführen, alle Flüchtlinge so zu begrüßen. Aber es ist einfach so eine Grundfreundlichkeit, so eine unaufdringliche. Und das ist wirklich ganz, ganz überraschend. Und das macht das Reisen so einfach, weil man überhaupt keine Angst hat, dass man irgendwo mal fremd ist. Weil wenn man einfach mal so ein bisschen in der Gegend guckt oder mal so ein bisschen, sofort kommt jemand und fragt, ob er helfen kann.
Ja, das passt doch irgendwo alles zusammen. Das Reisen, die Flüchtlingsarbeit, dann die Arbeit mit fantastischer Literatur. Bettina Tursik, wir hören wieder eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Ein Lied, das Ihre Tochter Ihnen empfohlen hat.
Ach ja. Ich habe ja, wie gesagt, eine sehr klassische Musik immer zu Hause gehabt. Ich hatte auch mal als meine Tochter klein war, eine Wagner- und Bruckner-Phase. Und da musste das arme Kind durch und hat sich dann gerecht, als es dann älter wurde. Und ich habe dann immer solche Samplers bekommen, wo sie dann eine musikalische Späterziehung für Mütter dann sich sozusagen gerecht hat, weil ich sie in die musikalische Früherziehung für Kinder geschickt habe. Und dadurch bin ich dann sehr, sag mal, mit moderner Musik dann aufgewachsen. Gott sei Dank hatte sie nicht diese blöde Boygroup-Phase, die ja dann im zarten Alter mit 14 so kommt, sondern hat sich sehr schnell mit Queen beschäftigt, mit dieser Gruppe, die ich ja sehr, sehr gut finde. Und dann habe ich dann einen Musiker sozusagen mir auserkoren, den ich ganz toll finde, also aus der Gruppe, das ist Brian May, der ja dann auch dann selber Musik gemacht hat. Und wenn sie dieses Lied Love Token spielen, wäre das ganz toll.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Zu Gast ist heute Bettina Twirsnik, Leiterin der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Love Token, so heißt dieses Lied von Brian May, Frau Twirsnik, das Sie sich gewünscht haben und das nochmal einen ganz anderen Aspekt, musikalischen Aspekt in diese Sendung bringt.
Ja, das darf auch was Härteres sein, genau.
Sie leiten die Fantastische Bibliothek in Wetzlar. Wir haben Sie ja schon vorgestellt, was das genau ist. Jetzt gibt es die Bibliothek seit 30 Jahren und man muss sich immer weiterentwickeln. Man darf nie stehen bleiben, das ist überall so. Wie wird es weitergehen? Was für Ideen haben Sie? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Da sind wir vielleicht beim Stichwort Future Life, das ja auch eine große Rolle spielt.
Ja, das ist ein tolles Projekt, das also mein Kollege Thomas LeBlanc entwickelt hat. Der ist ja eigentlich Mathematiker und Physiker, also der versteht auch etwas von Science Fiction. Und der hatte schon immer die Idee und hat gesagt, alle guten Ideen für die Zukunft sind eigentlich alle schon in der Science Fiction geschrieben worden, weil 99% aller Science Fiction Schriftsteller sind eigentlich Forscher, die schon mal ins Unbekannte hineingeforscht haben. Und hat schon immer allen Firmen gesagt, hört mal zu Leute, wenn ihr wissen wollt, irgendwie Ideen für die Zukunft, wir haben die Bücher dazu. Das wurde sehr lange belächelt, bis dann vor ungefähr 5 Jahren plötzlich, als so diese ganzen Revolutionen und 2.0 und 4.0 und alles Mögliche aufkam, plötzlich die Firmen erkannt haben, wir brauchen einfach kreative Ideen. Und wir müssen einfach unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in den jeweiligen, ob das jetzt die Autos sind oder ob das die Wohnungsbaugesellschaften sind oder eine Kosmetikfirma ist, wir müssen einfach wissen, sehr schnell uns darauf einstellen, wie kann das in der Zukunft sein? Wo sind Möglichkeitsformen? Und seitdem ist dieses Projekt also zu einem richtigen Standbein geworden. Und ich muss auch sagen, ein finanzielles Standbein für die Bibliothek, seitdem es die Zinsen nicht mehr gibt, dass Firmen wirklich Geld ausgeben und sagen, wir brauchen Kreativpotenzial. Und da bietet man also etwas an, was normalerweise ja keiner anbietet. Man sagt, wir lesen für Sie. Geben Sie uns einen Auftrag. Was möchten Sie gerne wissen? Wir stellen Leute an, die lesen, und zwar die Bücher lesen und auf diese sozusagen auf die spezielle Problematik hin zu schauen, was gibt es da schon für, sagen wir, vielleicht wirksame Ideen. Und dann bieten wir, sagen wir, so ein Rundum-Sorglos-Paket an. Also Herr LeBlanc hält einen Vortrag dann vor dieser Firma und dann bieten wir an, wenn Sie wollen, dass Ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung kreative Ideen entwickelt, dann schicken Sie sie doch einfach nach Wetzlar zu einem Seminar mit richtigen Schriftstellern und dann entwickeln Sie einfach Ideen. Und das läuft sehr, sehr gut. Wir kriegen natürlich auch Forschungsaufträge und jetzt also wirklich von großen, großen Firmen, von Ministerien, die einfach sagen, ja, wie geht es denn zum Beispiel in der Nanotechnologie weiter? Was gibt es schon eigentlich an Ideen? Und was wir dann wirksam machen können, das überlassen wir dann sozusagen natürlich den Firmen. Aber das rauszusuchen, diese Ideen also dann auch zu verbalisieren und auch zu visualisieren, es gibt ja auch schöne Bilder dann dazu, das ist unsere Aufgabe. Und das lassen wir uns gut bezahlen.
Wenn man Jules Verne heute liest, dann wundert man sich ja auch, was damals schon für Ideen entwickelt wurden, die es heute zum Teil gibt, die für uns heute selbstverständlich sind.
Es gibt schon Ideen, die schon vor 50 Jahren sozusagen der Science Fiction völlig normal waren, ja. Mhm. Aber damals konnte man sich natürlich nicht vorstellen, dass sie jemals realisiert werden können. Aber heute kann man sich ja sehr viel vorstellen, was realisiert werden kann. Und vor allen Dingen wichtig ist, dass man schon 5 Schritte vorausdenkt und nicht sagt, okay, was kann ich heute entwickeln, sondern wo muss der Weg hingehen? Also ich meine, wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk habe, also ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig zukunftsträchtig, aber was mache ich damit, ja? Also wo muss ich mich hinentwickeln, dass ich also ein Produkt, was ich im Moment habe, was aber auslaufen wird, wie ich das verändere, mein gesamtes Geschäftsmodell, ja?
Aber und wenn ich dann 300.000 Bücher zur Auswahl habe, wie gehen Sie davor, wenn Sie nach Geschäftsmodellen suchen?
Das ist eine große Aufgabe natürlich von unseren, also wir haben ja mehrere Menschen, die wir anstellen und wir haben ein Heer von wirklich Fachleuten, also die einfach freie Mitarbeiter sind und wir geben dann den Auftrag, also wenn wir den Auftrag bekommen von einer Firma, geben wir mit dieser Problemstellung, sag mal, verbreiten wir die und sagen hier, jeder, der was weiß oder schon was gelesen hat oder ja, man muss schlimmstenfalls Bücher einfach lesen und einfach, ja, wie so auf die Pirsch gehen, weil da steht natürlich nicht im Titel drin, sondern man muss es wirklich lesen und schauen, ach nee, das war eine Fährte, die ist einfach unsinnig, ja, die hat also gar keine Realisierungschance oder es ist eine Idee, die auch nicht weiterverfolgt wird, aber das weiß man leider am Anfang nicht. Also unsere Mitarbeiter lesen einfach den ganzen Tag.
Also müsste man doch da den Schluss draus ziehen, dass Autoren doch sozusagen die besten Wissenschaftler sind.
Also wie gesagt, ist umgekehrt wird meistens ein Schuh daraus. Ja, also das, also wirklich, dass Wissenschaftler dann, also manchmal sind sie auch gute Autoren, manchmal auch schlechte Autoren, aber das ist ja egal. Also wir bewerten ja nicht die literarische Qualität, sondern wie sind diese Ideen entwickelt? Ja, haben sie so eine gewisse Stringenz da drin? Ja, denn ich meine, natürlich, wenn ich irgendeine verrückte Idee habe, ja, oder ein Wissenschaftler träumt etwas, ja, ich meine, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wirkungsvoll. Aber wenn jemand diese Idee für das Buch sozusagen dann ausdifferenziert und eine innere Logik entwickelt, dann ist das interessant, ja.
Das klingt spannend, ja?
Ja, das ist wirklich ein spannendes Projekt.
Ganz spannendes Projekt. Was passiert sonst noch in der Bibliothek? Was haben Sie noch vor?
Ja, wir haben natürlich auch eine sehr, sehr soziale Ader, ja. Und wir haben schon vor 12 Jahren ein Projekt mitentwickelt, das heißt Vorlesen in Familien. Das ist ein sozialpräventives Projekt, in dem wir Vorleser ausbilden, die wir in Familien schicken. Und zwar solche Familien, die so kurz davor stehen, dass irgendwie das Jugendamt einschreiten müsste, also sagen wir in prekäre Verhältnisse. Und das Schöne daran ist, dass es von einer Bibliothek kommt, denn normalerweise würden sie ja nie in eine Familie kommen können. Aber Vorleser, die aus einer Bibliothek und dann noch aus einer fantastischen Bibliothek kommen, werden nicht als Bedrohung wahrgenommen von den Familien. Und das Ziel ist, dass man über das Vorlesen für Kinder mit den Eltern ins Gespräch kommt und dann den Eltern einen Weg weist, sozusagen diese Hilfe zur Selbsthilfe, wie sie aus einer, ja, den meistens sehr, sehr, sehr verfahrenen Situation auch wieder herauskommen. Und das bedeutet, dass wir ein sehr großes Netzwerk eben an sozialen Institutionen hinter uns haben, die wir dann fruchtbar werden lassen können für dieses Projekt und für diese Familien. Und wunderbares Projekt, ein sehr, sehr wirksames Projekt. Wir sind auch mal von der hessischen Polizei als Präventionsprojekt des Jahres erkoren worden. Das war dann sehr lustig, als wir da auf der Präventionskonferenz, die es jedes Jahr gibt, standen wir mit unseren Bilderbüchern unter dem Schild Polizei Hessen. Und dann kamen Leute, die sagten, ach, das fänden sie ganz wundervoll, dass die Polizei jetzt auch vorliest. Ja? Da muss man etwas aufklären, dass das jetzt noch nicht so der Fall ist. Aber es ist wirklich, es wird schon erkannt, dass man über das Gespräch in den Familien, das Angebot des Vorlesens, es geht ja eigentlich um Kommunikation in einer Familie und das Verändern, das langsame Verändern hin zu dem Punkt, dass Eltern, die ja die Probleme haben, die Kinder machen Probleme, aber die Eltern haben die Probleme, dass man sagt, okay, wir müssen an die Eltern herankommen. Und das kann man eben schlecht als sozusagen als Institution, aber wir als, sag mal, Bibliothek können das machen. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben uns dadurch auch zu absoluten Bilderbuchexperten entwickelt und haben eine Jury, die zweimal im Jahr zusammenkommt. Also wir haben dann ein ganzes Wochenende, lesen wir alle Neuerscheinungen, die es in diesem Jahr an Bilderbüchern gibt. Und das sind 200 bis 300 Bücher. Und streiten uns dann ganz furchtbar und trinken sehr viel guten Wein dazu, um dann zu schauen, was sind wirklich Bücher, die wir Kindern, die komplett buchfern sind, auch wirklich geben können. Und da haben wir auch seit 3 Jahren einen Preis, den wir dann gestiften können. Der ist von einem Verlag gestiftet worden und können diesen Preis, das ist der sogenannte Huckepack-Preis, können den auch verleihen. Und wir sind sozusagen jetzt mit unseren Empfehlungslisten für gute Bilderbücher sind wir zu Experten in ganz Deutschland geworden. Und das ist auch ein sehr schöner Effekt, den wir dadurch bekommen haben. Und unsere Expertise wird also sehr gut nachgefragt. Und die Liste der so ausgewählten Bücher, die wird jetzt hoch gehandelt bei sämtlichen Kindergärten zum Beispiel, die sagen, ja, wir nehmen eure Bücher einfach unbesehen, weil ihr habt die wirklich auf Herz und Nieren geprüft.
Also über die Bilderbücher auch den Einstieg finden zum Lesen.
Genau.
Mhm. Ja. Wie ist es mit dem Lesen heute? Sie haben vorhin gesagt, wir haben nur Bücher. Wir haben nicht irgendwie noch Internet und Zugang hierzu, dazu. Es wird immer weniger gelesen. Es ist immer schwieriger, auch gerade junge Menschen zum Lesen zu bewegen.
Ja, also ich bin ja auch noch im Bundesvorstand des Bundesverbands Leseförderung drin, weil wir gesagt haben, jeder, der irgendwie 2 Bücher im Jahr irgendwie verkauft, macht dann Leseförderung. Und wir wollten einfach mal uns zusammenschließen, wirklich bundesweit, also eigentlich meistens wild bewegte Frauen, die gesagt haben, Leseförderung ist ein Hardcore-Projekt. Ja, das ist ganz schwierige Arbeit, die man leisten muss. Und das muss man pädagogisch aufhängen, dass es einen davor und einen danach gibt. Ja, dass man also nicht nur ein Buch mal vorliest und alle sind glücklich und danach weiß dann kein Mensch mehr, also wenn sie ihn später fragen, dann um was ging es eigentlich, dann hat es sozusagen keinen Sinn. Aber wenn man das pädagogisch sozusagen aufhängt und literaturpädagogisch arbeitet, dann hat es eine Langzeitwirkung. Und da arbeiten wir an vielen, vielen Konzepten, die sehr wirkungsvoll sind und damit versuchen wir natürlich an Kindergärten, an Schulen zu gehen oder wir mit unserem Projekt Vorlesen in Familien in die Familien hinein. Die Kulturtechnik lesen, ja, die bleibt ja auch, wenn ich es jetzt auf dem Tablet lese. Ja, ich muss es ja trotzdem tun. Ja. Aber wenn ich das so gestalte, dass ich es halt ansprechend oder spannend gestalte, dann ist das eigentlich immer, also so mal ein Weg, wie ich jemand begeistere. Aber das ist eine alte Weisheit, ja. Wenn ich jemanden habe, der mir authentisch sagt, das ist das Buch, was mein Leben verändert hat. Ich erzähle dir das jetzt mal, ja. Und Gott sei Dank habe ich also tolle Kolleginnen, die das auch so gut können, dass sie jedes Mal eine Schulklasse fesseln. Also bei meiner Kollegin Maren Bonacker, die war ganz glücklich, als jetzt von einer Schule, die kam aus Friedberg, die dann am nächsten Tag hat einen Schüler angerufen und hat gesagt, ich will das Buch lesen, was die Frau da empfohlen hat. Das muss ich jetzt wissen. Wie heißt denn das, ja? Siebtklässler, ja. Also das ist völlig uncool zu lesen eigentlich, ja. Und plötzlich doch noch gefangen zu nehmen. Und das schafft man schon, wenn man sagen wir, sich dessen bewusst ist, was man tun muss. Aber das ist härter geworden. Ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man heutzutage noch ein Buch liest. Ja, also wenn Sie mich fragen, ich finde Lesen einfach ganz wunderbar, weil ich dann eine Zeit für mich habe. Also es ist sozusagen meine Freizeit und trotzdem bin ich schon woanders und kann das schon mitnehmen. Also ich finde Lesen einfach immer noch ganz wunderbar.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bettina Twirsig, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich hoffe, dass wir ganz viele Hörerinnen und Hörer auch vielleicht begeistert haben für Bücher, für fantastische Literatur. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch mal nach Wetzlar zu kommen, zu Ihnen in die Bibliothek. Vielleicht findet der eine oder andere da auch eine gute Anregung zum Lesen.
Dankeschön.
Und ein russisches Lied, das hören wir jetzt zum Schluss. Das ist jetzt ein Volkslied, das Sie sich noch gewünscht haben zum Abschluss.
Das ist ein ganz wunderbares Lied. Ja, ich muss jedes Mal weinen, wenn ich dieses Lied höre. Natürlich, also es heißt eintönig klingt das Glöckchen, aber auf Russisch klingt es viel, viel schöner. Und das wird gesungen von einem Chor, den wir schon seit über 10 Jahren jedes Jahr regelmäßig bei uns in der Bibliothek auftreten. Das ist ein Männerchor aus St. Petersburg. Das sind alles Musiker, die dort in der Oper singen und Konzerten singen, also wirkliche Profis. Und wir kombinieren das immer gerne mit Literatur und haben einen wunderbaren Literaturprofessor aus Göttingen, also einen Slawisten. Und da machen wir also immer Literatur und dazu dann die Musik. Und das ist also so ein Erfolgskonzept, was wir jetzt eigentlich schon seit über 10 Jahren immer laufen lassen.
Also die St. Petersburger Harmonie mit Eintönig klingt das Glöckchen. Nochmal ganz herzlichen Dank, Bettina Twirsnik, dass Sie hier waren. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Christiane Hillebrand.